Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
Ich höre.
Ja, du, ich habe ein tolles Interview gehört, gelesen.
Nein, was, wo?
Mit einem.
Kennst du noch?
Vermutlich.
Nein, nein. Ah, was, wo? Nein.
Oh. Nein, oh. Monsieur.
Hat überlebt, Louis de Funès. Einfach herrlich.
Ja, und dann Nase abschneiden.
Oder hieß er de Funès?
Louis, haben wir schon 100 Mal drüber gesprochen.
Weiß ich nicht,
Louis
haben
de
wir.
Funès oder?
Das hast du bestimmt mit Basti gemacht.
Nee, mit dir.
Echt? Louis de Funès oder Louis de Funès? Was Funès sagt die Aussprachedatenbank der Forvo. ARD?
Ach so, da guckst du. Ich guck mal bei Forvo.
Na, Forvo, okay. Ich guck bei der Aussprachedatenbank der ARD. Wir haben nämlich natürlich, damit wir alle das gleich aussprechen, haben wir hier so eine Datenbank, auf die wir zurückgreifen können. Louis de Funès.
Aussprechen, okay. Louis de Funès.
Louis de Funès.
Ja, sehr gut.
Ja, sehr schön. Louis de Funès, scharfes S. Louis de Funès. Okay, damit hätten wir es ein für alle Mal geklärt. Oh, dann können wir auch gleich nachgucken, Doris Dörri.
Doris Dörri?
Ja, die habe ich ja selbst aber gefragt. Und sie, glaube ich, wusste selbst nicht, wie sie es aussprechen soll.
Nee, das ist aber sympathisch.
Das ist genau wie Kim Basinger, die damals in der Talkshow gesagt hat bei Letterman. Irgendwie, ja. Ey, Basinger oder Basinger? I don't know. I don't care. Ja, und sagte, ist mir auch egal. Man kann es so oder so aussprechen. Aber sie hatte auch keine Präferenz. Basinger oder Basinger?
Ich sag Basinger, weil dass ich sie mal gehört habe, wie sie so gesagt hat. Oh Gott, wie peinlich. Das stimmt. Sie weiß es selber nicht. Ist das lustig.
Ja, aber ich finde es auch wahnsinnig relaxed. Einfach, dass sie sagt, ja. Oh Gott, mein Gott, wie auch immer man es aussprechen möchte.
Ach, das ist doch super.
Ja. Nee, Doris Dörri.
Dörri.
Halt. Dörri.
Ich sag immer Dörri.
Nein, das ist auch richtig.
Ja?
Dörri-E nochmal. Doris Dörri, alles klar. Siehst du, damit hätten wir das jetzt auch geklärt. Doris Dörri. Ich frage mich das seit 20 Jahren. Ich hatte die Antwort schon mal von ihr persönlich, aber habe sie wieder vergessen.
Okay.
Insofern, sehr schön. Ich höre.
So, ich habe ein interessantes Interview gelesen.
Entschuldige bitte. Was bringt so einen Spaß, das zu machen?
Kannst du die ganze Zeit machen, kein Problem.
Nein, ich höre jetzt auf.
Nein, kannst du gerne machen. Ich habe ein interessantes Interview gelesen mit Franz Mohr.
Franz Mohr.
Einem inzwischen 93 Jahre alten Klavierstimmer, der aus dem Rheinland kommt, aus Nörvenich. Aus Nörvenich.
Entschuldige bitte, Franz Mohr heißt auch der aus Schillers Räuber, oder?
Ja.
Witzig, Franz Mohr.
Aber Schiller war zuerst.
Ich weiß, wir kommen heute zu nichts, aber beide Assoziationen mit Schillers Räuber... Doch, ja.
Das ist kein Problem. Es kommen so viele Stellen, an denen du reinreizen kannst.
Nein,
ich freue mich jetzt schon.
Nein, aber die ist wirklich ganz interessant. Denn ich war damals im Thalia-Theater vor einigen Jahren, schon einige Jahre her, und habe mir die Räuber angeguckt. Und es war so langweilig.
Oh,
es war so schrecklich und öde. Der Text war öde, die Inszenierung war öde, das Bühnenbild war total ätzend. Und in der Pause kam dann der Intendant oder wer das war auf die Bühne und sagte, ja, Dominik Horwitz ist hinter der Bühne gerade unpässlich geworden und ist umgekippt, deswegen müssen wir die zweite Hälfte absagen. Und dann wurden wir nach Hause geschickt und haben das Geld zurückbekommen. Und ich fand es auch gar nicht schade.
Oh nein.
Weil es ein so schrecklicher Abend war bis dahin.
Oh je.
Ja. Und das Lustige ist, er war mal bei mir im Studio und ich habe ihm die Geschichte erzählt.
Und er wusste es nicht
mehr? Nein, er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Ich meine, komm, du kippst in der Pause um. Und es wird abgesagt. Und du erinnerst dich nicht mehr dran. Aber er sagt, das war seine Zeit, da hat er einfach wahrscheinlich wie so ein Wahnsinniger gearbeitet und hatte da wahrscheinlich irgendwie kurzfristig mal so eine kleine Schwächeanfall, weil er so viel gearbeitet hat. Dominik Horwitz. Ja, auch ein witziger Typ ist. So, Franz Mohr, Klavierstimme.
Entschuldigung.
Okay.
Ich habe aber in meine Armbeuge genießt.
Sehr
genossen.
Vorbildlich.
Genießt.
Sehr vorbildlich.
So, also, Franz Mohr, Klavierstimmer, inzwischen 93 Jahre alt, aus dem Rheinland.
Mhm.
Lebt jetzt aber in New York.
Ah.
Brooklyn war das Letzte, was ich gelesen habe,
ja.
mit seiner Frau. Und ist nach wie vor für Steinway & Sons als Berater tätig, ne, für den besten oder berühmtesten, weil es besten kann ich nicht beurteilen, aber für den berühmtesten Klavierhersteller der Welt.
Ja.
So, ganz interessant in dem Interview ist, wie er sich in erster Linie eigentlich über Wladimir Horowitz auslässt, weil das ja so der größte Star unter den Pianisten ist, wenn man jetzt von Glenn Gould absieht und von so ein paar anderen. Aber ich glaube, die meisten wissen, wer Wladimir Horowitz war. Ein ganz exzentrischer, russischer Pianist, und den hat Franz Mohr begleitet. Franz Mohr hat ursprünglich unter anderem hier in Köln Musik studiert. Der wollte eigentlich Geige und Bratsche studieren. Anfang der 40er, da tobte hier der Krieg, und er hat sogar mitbekommen, wie die Orgel in der Musikschule brannte. Und er sagt, bis heute kann er dieses Pfeifen nicht vergessen, was natürlich entstand, ne? Durch den Brand, und die Orgel brannte nieder. Ganz, ganz schreckliches Bild muss das gewesen sein.
Und die hat gepfiffen tatsächlich, die Orgel?
Natürlich, wegen dieser Röhren da, ne?
Ach, guck mal.
Ja. Na klar. Und dann hat er aber zunehmend Probleme mit der linken Hand bekommen, hat er in dem Interview erzählt, und hat dann umgesattelt und hat sich für das Handwerk des Klavierbauers interessiert. Und hat eine Lehre gemacht zum Klavierbauer, hat sich Mitte der 50er in Düsseldorf beworben, in den Werkstätten von Steinway & Sons, und ist irgendwann, hat da auch schon Klaviere für Konzerte vorbereitet, sie also gestimmt, und sie, je nachdem, wie der Pianist, die Pianistin das Instrument gerne gestimmt haben wollten, wie sie die Tasten gerne haben wollten, ob mit einem harten Anschlag oder mit einem weichen Anschlag, ne, dass du da drauf drückst und die Taste bleibt dann noch so ein bisschen gefühlt stecken, oder soll das ganz leicht sein, dass du da nur drauf pusten musst und die Taste geht runter. Das hat er also schon gemacht. Irgendwann kam die Einladung von Steinway & Sons in die USA, nach New York, und dann ist er 62 mit dem Schiff rüber, mit seiner Frau, mit den Kindern, mit 12 Koffern, und hat recht früh Wladimir Horowitz kennengelernt, der, wie gesagt, ein Exzentriker war und richtig schlimme Ausfälle hatte. Der ist einfach ausgeflippt, der war natürlich genial. Ist eine schöne Anekdote drin, hat sich dann und wann auch mal geöffnet für neue Musik, hat junge Komponisten eingeladen, die haben ihm dann die Noten von Partituren, von Kompositionen gezeigt, die hat er sich dann ein bisschen angeguckt, angeguckt, und dann gesagt, ja, Moment, hat sich ans Klavier gesetzt und hat das alles gespielt, was da auf den Noten stand, aus dem Kopf.
Aus dem Kopf.
Also, ja, verstehe, wo du so denkst, Alter, und ich kann mir nicht mal ein Rezept merken, verstehst du? So, und der hat ist ausgeflippt, wenn er den Eindruck hatte, beim Konzert, der Flügel steht schief, hat das Konzert abgebrochen, hat Franz Mohr gerufen, den Stimmer, hat gesagt, was ist hier los? Und Franz Mohr hat jedes Mal gezittert, gedacht, jetzt kriege ich gleich das Wasserglas um die Ohren. Und irgendwann hat er gemerkt, ich muss jetzt immer mit Wasserwaage reisen. Also ich habe mein ganzes Werkzeug dabei, wenn ich die Flügelstimme für Horowitz, aber ich muss auch die Wasserwaage dabei haben. Er musste vor allen Dingen, sehr geduldig sein. Er musste warten, bis Horowitz das zuließ, ihn überhaupt stimmen zu lassen. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da war Horowitz schon weit über 80 und hat sich dabei filmen lassen, wie er zu Hause bei sich spielt und praktisch ein Konzert gibt. Und das ist ganz rührend, wie der Film mehr oder weniger damit anfängt, dass er mit seiner Frau Wanda im Auto sitzt, die so eine totale Geschäftsfrau ist, dann neben diesem gemütlichen Opa. Und er sagt, ach, die Leute haben mich noch nicht vergessen. Natürlich hat man den noch nicht vergessen. Wer sich ein bisschen für klassische Musik interessiert, der kennt den einfach. Und da ist ganz zu Beginn eine schöne Szene, da treffen Franz Mohr, damals natürlich noch ein bisschen jünger, die Doku ist aus dem Jahre 85, Franz Mohr und Horowitz aufeinander, als sie was bei Steinway irgendwie sich Flügel angucken, und wie süß dann Franz Mohr mit seinem leicht rheinländischen Akzent sagt zu einem Kollegen, zu einem Tontechniker, der dabei steht, that is incredible. How Wladimir does this, nobody has this wide range, from this extreme pianissimo to this fortissimo. Also richtig toll. So richtig schön zu hören, dass dieser Franz Mohr aber auch mit erst ein bisschen mit natürlich mit Vorurteilen zu kämpfen hatte, weil Horowitz diesen Deutschen so nah an sich ranließ, ne, und Horowitz mit ihm nie Deutsch gesprochen hat, sondern immer nur Englisch, und dann aber irgendwann mal auch so ein Zeitpunkt kam, wo er gesagt hat, so, vielleicht sollte ich doch mal mich den Deutschen gegenüber ein bisschen öffnen, vielleicht muss ich da auch mehr Konzerte geben, vielleicht muss ich meine Haltung ändern, dann haben sie wohl auch ein paar Töne Deutsch miteinander gesprochen. Aber ganz interessant ist, dass er, dass Horowitz immer mit so einer Mischung aus Angst, Respekt und totaler Freude natürlich Franz Mohr mit Horowitz gearbeitet hat. Und das Schönste ist, Horowitz hat sich seine Gage immer vor den Auftritten bar auszahlen lassen.
Nein, in der Plastiktüte, wie Vater Graf.
Im Koffer. Und wer muss auf diesen Koffer aufpassen?
Na,
Franz Mohr aus Nörvenich. Und der ist natürlich fast gestorben. Da waren ja irre Mengen Geld drin in diesen Koffern, ne?
Klar.
Aber der Horowitz traute niemandem, aber dem Franz Mohr, dem hat er getraut. Und noch eine schöne Sache zum Schluss. Er hat auch mit Arthur Rubinstein gearbeitet, einem polnischen Pianisten. leider auch natürlich längst verstorben, der mochte das nicht, es gibt ja so Tricks wahrscheinlich bei Klavierstimmern, der mochte das nicht, wenn die Tasten zu sauber waren. Der hat gesagt, ich rutsch da ja rum, das ist ja, die sind ja glatt und rutschig, das, ich möchte es eher griffig haben. Und bei einer der ersten Begegnungen, da dachte Franz Mohr, oh Gott, wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich kann doch das Klavier jetzt nicht dreckig machen. Wie soll ich denn das machen, dass er nicht von den Tasten rutscht? Und da war Gott sei Dank irgendwie so ein Stagehand oder irgend so ein Heini in der Nähe, der das schon wusste oder schon ahnte. Und der sagte, musst du ein bisschen Haarspray drauf sprühen auf die Tasten. Dann sind die ein bisschen klebriger und sind nicht mehr so rutschig. Und von da an hatte Franz Mohr auf seiner Werkzeugkiste immer noch eine Dose Haarspray dabei. Also es ist wirklich, ich muss mal gucken, ob ich die Doku noch irgendwo finde.
Ja.
Die ist, wie gesagt, wirklich schon recht alt, aber
war cool.
Da erlebst du nicht nur Horowitz in seiner freundlichen Art und du ahnst unter dieser Freundlichkeit natürlich auch das Monster. Da erlebst du ihn fast reizend, diesen alten, tollen Mann, der noch alles aus dem Kopf spielen kann, der das alles noch in der Birne hat. Aber du erlebst diesen Franz Mohr im Hintergrund, der eigentlich der Wichtigste ist. Denn du darfst nicht vergessen, alle Musikanten, Musikerinnen können ihre Instrumente im Grunde selber stimmen. Ne? Ob nun die Geige oder die Gitarre oder das Schlagzeug, das
und
machen sie alles alleine.
Und müssen das auch tatsächlich.
Aber ja, und nur die Pianisten müssen die dafür Pianisten. Jemanden holen.
Ja, ist kurios, stimmt.
Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Witzig. Warst du in Island eigentlich schon mal?
Nee, Reykjavik, nee, im Leben noch
Reykjavik
nicht.
Noch nicht, nein. Ich habe nur, und Pia, eine unserer Hörerinnen, hat uns darauf hingewiesen, wie witzig es teilweise in Island zu Weihnachten zugeht. Denn es gibt dort statt einem Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, gibt es dort 13 Weihnachtsmänner.
Oh,
die eigentlich, die eigentlich 13 Weihnachtstrolle sind. Und die fangen immer am 12. Dezember, also letzten Samstag war das, fangen die immer an, irgendwie irgendwelchen Unfug zu machen. Also das sind 13 Trolle auf jeden Fall. Die Mutter ist eine jahrhundertealte Trollfrau und die lässt ihre 13 Söhne so gut wie nie aus der Trollhöhle. Außer im Dezember, wenn es draußen so richtig kalt wird und der Schnee fällt, dann wird ihr Herz nämlich ein wenig weich, dann lässt sie ihre 13 Söhne ein nach dem anderen ins Hochland hinunter in die Stadt wandern. Ein weiter, ein beschwerlicher Weg ist es, aber die Jungs freuen sich natürlich endlich mal aus dieser Hülle zu kommen und Menschen zu treffen. Und dafür nehmen sie auch die ganzen Strapazen nur allzu gerne in Kauf. Ja, die Mutter an sich ist eine Rabenmutter, ja, fast immer schlecht gelaunt. Nörgelt fast immer an ihren Söhnen herum. Also die Isländer haben viel Fantasie, merkst du. Und überhaupt diese ganze Feen-Zauberwelt ist ja ohnehin in Island ganz groß. Sie ist auch noch eine schlechte Köchin. Und die dürfen nicht mal im Sommer raus zum Spielen. So geht's bei dieser Familie ab. Und die kommen natürlich nur, wenn es dunkel ist. Was im Dezember in Island kein Problem ist, denn da ist es, glaube ich, ohnehin nur 4 Stunden am Tag überhaupt nur hell. Und die Kinder, die legen denn an jedem der 13 Abende, also vom 12. bis zum 24. legen sie ihre Schuhe auf den Fenstersims und hoffen dann, dass der Weihnachtstroll in dem Fall ihnen irgendwas mitbringt. Und wer nicht artig war, der kriegt einfach eine Kartoffel. So, und die haben auch immer so ganz lustige Namen, diese 13 Brüder. Also jeder kommt an einem Tag dann immer. Und am 12. Dezember, da fing es also an mit dem Schafschreck, der so ziemlich morsch und steif ist, so ganz lange Füße hat. Oh. Und man hört seine Gelenke quietschen und knarren. Er mag aber Schafe. Ich glaube, die erschrecken sich halt nur, wenn er kommt. Deswegen heißt er Schafschreck. Dann hatten wir letzten Sonntag, das war Giljagaur, heißt der, Schaumschuft oder auch Schluchtentölpel genannt. Das ist der Größte, der Stärkste. Wetter ist ihm auch egal. Auch durch den tiefen Schnee stapft er und läuft dann durch tiefe, dunkle Schluchten oft. Ist nicht der Hellste, heißt es von ihm. Von diesen 13 Weihnachtsmännern. Aber er mag Tiere. So, dann hatten wir gestern am 14. Dezember hatten wir Stufur. Das ist einfach nur, der wird kürzer genannt. Oder auch Knirps. Das ist der kleinste von allen. Ach so, die Kinder stellen denen auch immer irgendwas hin. Also der zum Beispiel Schafe mag, dem stellen die Kinder dann abends möglichst auch noch neben den Schuh ein Glas Schafsmilch zum Beispiel.
Ah, okay.
Und dem Kurzen hier, dem stellen sie einen Stuhl vor die Fensterbank. Weil es einfacher für ihn macht, etwas in die Schuhe zu legen dann zum Beispiel. Der kratzt übrigens am liebsten Pfannen aus und da ist es völlig egal, was man dem zum Essen hinstellt. Es geht ganz oft um Essen, der isst alles, weil er liebt es, Pfannen auszukratzen. So und heute, also am 15. Dezember, da haben wir, ich weiß gar nicht, wie das, ich kann nicht mal den Buchstaben lesen, das ist wie ein I und ein P in einem Buchstaben. Förkjusleikir, das heißt auf jeden Fall Löffellecker oder auch Kochlöffelschlecker.
Okay.
Ja.
Okay.
Und der hat immer Hunger, der hat vor dem Essen Hunger und auch nach dem Essen. Ist aber trotzdem relativ schlank, hat früher immer an seinem Daumen gelutscht, Seine Mutter hat ihn dafür mal ausgeschimpft, die Grüler oder wie sie ausgesprochen wird. So, und statt Daumen, weil er das ja nicht mehr darf, außerdem ist er Jahrhunderte alt, da macht man das auch nicht mehr, da schnappt er sich dann jeden Kochlöffel, den er irgendwie nur kriegen kann und schlägt ihn sofort ab, bis er blitzblank ist. Der ehemalige Daumenlutscher. Also zu jedem dieser Weihnachtstrolle gibt es eine lustige Geschichte. Das waren jetzt mal so die ersten auf jeden Fall bis heute. Und Pia Czorny, die hat uns das geschickt und sie hat geschrieben, sie lebt in Ísafjörður, in den Westfjorden von Island. Am unteren Polarkreis ist das irgendwann. Hört uns am liebsten morgens, wenn sie sich für die Arbeit fertig macht. Aus dem verschneiten Fjord. Grüße. So, dann haben wir eine E-Mail-Adresse jetzt. Ne? Wie war der Tag, Liebling, an gmail.com.
Ja, und hat das schon jemand hingeschrieben?
Natürlich hat uns geschrieben, Norbert Herrscher zum Beispiel, der uns erst dieses Jahr entdeckt hat zum Beispiel. Und er sagt, befinde mich inmitten meiner vierten depressiven Episode oder damals von März bis Herbst war das. Ja. Ganz durchgesickelt bin ich sicherlich noch nicht, bin aber auf einem guten Weg. Und zu dieser Zeit habe ich mir eine Distraction-Playlist erstellt, um mich abzulenken und die ewigen Gedankenkreise zu unterbrechen mit verschiedenen Podcasts und Musik. Und da hat er uns entdeckt. Okay. Ist das nicht schön?
Oh, okay. Haben wir
Slobodan hat uns geschrieben, Slobodan Cekic aus der Schweiz. Er sagt, ey, Leute, ich höre seit 2 Jahren, ich hatte beim Basketball meine Hand gebrochen und daher Sportverbot. Damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, habe ich damals entschieden, jeden Tag einen ausgiebigen Spaziergang zu machen. Und dazu suchte ich mir glücklicherer und zufälligerweise euren Podcast aus. So, ich hatte so viel Zeit und habe alle eure verfügbaren Folgen innerhalb weniger Wochen nachgehört und bin seit 2019 up to date. Herrlich, oder?
Aber wie alt ist denn die Älteste?
Oh, das weiß ich nicht. Schreib mir
ja,
nicht
wenn, wenn jemand schreibt, ich habe mir alle Folgen angehört. Was heißt
naja, das? Die verfügbar waren. Und das waren wohl bis 2019 zurück. Die anderen sind dann im Orkus verschwunden. Weil irgendwo muss ja mal Schluss sein. Irgendwo ist das Internet ja auch zu Ende. Verstehst du? Du kannst ja nicht noch 5 Jahre zurückgehen. Nee, die sind vermutlich gelöscht, glaube ich auf jeden Fall.
Ich weiß es nicht.
Naja, ganz süß, auch Sabine Wagemann hat uns geschrieben, sie hört uns meistens einige Tage später, und zwar immer, wenn ich in den Weinbergen zum Joggen bin. Allerdings ist immer erstmal das Heute-Journal vom Vortag dran für die erste halbe Stunde und dann kommt ihr. Bin also selten auf dem allerneuesten Stand, findet das alles sehr unterhaltsam, hat viele Anregungen bekommen für Bücher und so weiter und liest ganz oft auch dann nochmal im Internet diverse Themen nach, wie zum Beispiel die verschiedenen Stoffmuster, die du uns neulich erzählt hast.
Weißt
du? So, und Martin-Lena aus Tübingen zum Beispiel.
Antritt und so. Mhm.
Ja, richtig. Martin-Lena aus Tübingen zum Beispiel liebte My Octopus Teacher, den Filmtipp von dir.
Okay,
ja,
super.
Und sie hört uns jeden Dienstag und Donnerstagabend, genießt ihren Feierabend, meist bei einem Yogi-Tee oder einem Bierchen. Und ich frage meinen Freund abends oft per Message, und wie war der Tag, Liebling? Und leite ihm dann den Podcast Dienstag und Donnerstag weiter. Er lebt nämlich in der bayerischen Nachbarschaft. Herrlich, ne? So, dass man ein paar Reaktionen. Donnerstag haben wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Du, wir hören uns am Donnerstag wieder und dann auch wieder on the radio.
Radio. Bis dann, Franz.
Ja, also mach gut, ne? Bis dann, Wladimir.